Ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Folge im Profcast. Mein Name ist Gerald Lemke und wir sprechen über die Zukunft der Digitalität. Nicht nur Digitalisierung im technischen Sinne, vor allem im Umgang in unseren Wirtschaftsunternehmen und in der Gesellschaft. Und heute haben wir die Wirtschaftsunternehmen stark im Fokus und ich freue mich hier ganz besonders über natürlich das Hype-Thema schlechthin zu sprechen. Es hat was mit künstlicher Intelligenz zu tun, aber keine Sorge, kein KI-Techie-Podcast. Dafür empfehle ich dann meinen zweiten Podcast, den KI-News-Talk mit Christopher May. Wir sind ja die beiden Macher von der Tool-Party. Hört da gerne mal rein und abonniert diesen Kanal, wenn ihr euch gezielt für das Thema KI interessiert. Heute aber geht's mit einem besonderen Gast hier zur Sache bei diesem Thema. Und wer das ist, das verrate ich euch gleich. Stefan Breitenreich, ich wiederhole, Stefan Breitenreich ist hier der Gast im Profcast und wir haben uns kennengelernt, natürlich auf einer Veranstaltung, wo auch sonst lernen sich solche tollen Menschen wie der Stefan und ich dann kennen und uns hat, glaube ich, eine nacheinander folgende Keynote verbunden, sondern auch durchaus über den Austausch auch vielleicht noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall das Thema, denn Stefan, du bist Geschäftsführer eines Unternehmens mit 15 Mitarbeitern, das sind sich Breos. Aber mehr sage ich dazu nicht. Jetzt sag du mal was zu dir. Wer bist du?
Ja, also bin 53 Jahre alt, habe 4 Kinder und ich glaube, ich bin schon Digital Native einer der ganz, ganz alten Art. Ich habe mit 9 Elektronik angefangen. Mit 12 habe ich meinen ersten PC zusammengelötet, wirklich. Da gab es damals im Elektor so ein Projekt. Und also nicht so die Steckkarten ineinander, sondern halt wirklich Digitaltechnik schon ganz, ganz früh. Und mit 15 bin ich in die kommerzielle Softwareentwicklung eingestiegen. Damals noch mit Pascal und weiß der Kugel was. Mhm. Aber dann schon sehr, sehr schnell Xenix und objektorientierte Programmierung und entsprechende Softwarearchitekturen und so weiter und so fort. Also das war schon eine sehr spannende Sache. Ja. Da hatte ich auch so einen 20.000 D-Mark-Monitor damals auf dem Schreibtisch stehen von Aizo. Der hat übrigens witzigerweise so einen Anlaufstrom gehabt, dass ich in dieser Zeit 3 Kaltgeräte-Anschlusskabel kaputt gemacht habe. Also das war noch richtig, richtig harte Elektronik. Ja.
Ja.
Und kommen wir mal wieder zum Thema zurück. Ich habe 2003 die Breos gegründet und die DNA von Breos war immer Data. Das hat mich immer total begeistert und ich habe halt ein Thema gesucht, bei dem ich halt nicht so schnell die Decke erreichen kann. Sky is the limit. Und für jemanden als geborenen Nerd und Andersdenkenden und Out-of-the-Box-Thinker, wie auch immer man das bezeichnen mag, ist es halt immer wichtig, ein Thema sich im Leben auszusuchen, wo du halt genau weißt, also da wirst du nie ans Limit geraten und du kannst eigentlich denken, so viel du willst und du wirst es nie schaffen, alles zu begreifen. Und da sind wir halt in diesem Thema ganz, ganz fest drin. Und wir haben dann 2013 beispielsweise als einer der ersten Unternehmen in Europa mit Tableau angefangen, Daten zu visualisieren. Das war damals der totale Hype. Da ging es richtig ab, so gegen die ganze Cognos-Fraktion und so. Mhm. Und wenn du dann halt zum Beispiel in Cognos irgendwie so 8 bis 10 Stunden für irgendein Dashboard gebraucht hast und du bist mit 8 Minuten fertig gewesen in Tableau, um mehr zu erreichen als die in 8 Stunden, das war natürlich schon Impact. Und dann haben wir aber gemerkt, dass es wirklich nicht ausreichend ist, weil du brauchst halt immer jemanden, der eine Frage stellt, der halt sein Notebook aufklappt, der sich dann irgendwie die Datenquellen reinzieht, sich das Zeug anschaut. Und das ist halt insofern eine sehr interessante Erkenntnis gewesen. Wir hatten damals einen Kunden, einen Weltkonzern, sehr, sehr bekanntes Unternehmen, die mit Tableau von vorne bis hinten alles analysiert haben. Und die haben dann gemerkt, sie haben Managementprobleme, sie haben Entscheidungsprobleme. Und das hat mich eigentlich dazu bewogen zu sagen, es war eines der Faktoren. Wir brauchen wirklich Entscheidungsunterstützung und wir müssen deutlich mehr automatisieren und die KI ist einfach notwendig. Das führt gar keinen Weg dran vorbei und irgendwann ist mir auch klar geworden, dass wir uns schlicht und einfach in der Exponentialität befinden und Ich denke halt immer, naja, die Römer, die waren halt auch schon in der Exponentialität und Steinzeitmenschen, was auch immer. Nur war da die Kurve flacher. Und es wird halt immer krasser, wenn ich mir überlege, was wir für einen Anstieg haben. Mooresches Gesetz zum Beispiel, solche Dinge, das haben wir alle kennengelernt. Wenn wir uns aber heute die Entwicklung anschauen, mal schauen, was mit Nvidia passiert, ja, meine Güte, ja, da brauchen wir als Menschen andere Werkzeuge, um im Alltag bestehen zu können.
Ja, okay. Nvidia, natürlich bin ich da investiert schon seit langer Zeit und freue mich auch sehr. Auch wenn es jetzt seit gestern mal wieder runtergekracht ist, aber das ist normal bei dieser Aktie. Auf jeden Fall kurzum, ja, also viele sprechen natürlich auch von Blase und von KI-Blase und sagen, wann geht es denn mal wieder so bergab? Und ich verfolge natürlich so einige Analysten, so auch einen österreichischen Analyst, der sagt irgendwie so, naja, wir müssen jetzt mal bei dem KI-Thema so das mal so versuchen, auf dem Boden zu halten, denn ich möchte endlich mal hören, so zitiere ich ihn. Ich möchte endlich mal hören, dass ein Unternehmen damit wirklich tatsächlich mehr Profit gemacht hat, dass es ein Unternehmen tatsächlich mehr Produktivität erzielt hat. Das ist in Einzelfällen ist das so, also eure Kunden, meine Kunden, da sehe ich das. Aber man sieht es in einem breiten Massenmarkt noch nicht, dass also eine Börsenkapitalisierung von 3,2 bis 3,3 Billionen Dollar rechtfertigt, ja, von einem Unternehmen, das vor 5 Jahren noch etwas
Ja.
günstiger war.
Also, was mir neulich so als ganz interessanter Leuchtturm begegnet ist, ist die These aus den USA, dass wir in den nächsten Jahren Unternehmen erleben werden mit unter 10 Mann, die Milliardenumsätze fahren.
Ja,
Und
Wahnsinn.
das ist eine Größenordnung, die kann man sich gar nicht vorstellen. Nur, ich bin da jetzt mal ganz pragmatisch und fange mal ganz klein und bei den Basics an. Es geht mir um die vorhandenen Unternehmen, es geht mir um den Mittelstand und es geht mir um die Konzernstrukturen, die sich einfach transformieren müssen, die sich modernisieren müssen. Und ich schaue mir halt auch an, jetzt so aus meinem Umfeld, und ich glaube, das ist jetzt vielleicht nicht repräsentativ, aber ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die einfach völlig überlastet sind, die einfach Fachkräftemangel wirklich an ihrer körperlichen Gesundheit spüren. Und das ist ein Thema, wo ich halt sagen kann, naja, wir befinden uns in einem globalisierten Konkurrenzkampf zwischen den USA, China und Europa, wenn man es mal so ganz einfach nimmt, wie sich da Afrika positioniert, werden wir noch sehen.
Ja, und Indien kommt noch dazu.
Und ja, klar, natürlich, ja, genau. Ja. Aber wenn man jetzt mal diese drei Pole mal so vergleicht, ich beziehe mich da auf den Sascha Lobo, auf einen Vortrag auf der OMR, der gesagt hat, naja, die Amerikaner wollen die beste KI, die Chinesen die effizienteste KI und die Europäer die regulierteste KI. Und ich glaube, es ist halt wirklich wichtig, mal Erfolge zu erzielen, nicht immer so viel zu reden, sondern wirklich zu machen. Das ist auch das, wofür ich stehe, was mir wichtig ist, wirklich Ideen in die Realität umzusetzen, wirklich auf die Straße zu bringen und zum Laufen zu bringen, zum Alltag zu machen. Und das ist sehr wohl möglich. Ich glaube, da geht es noch nicht mal so sehr um jetzt einen riesen Profit zu machen im Vergleich zu bisher, sondern es geht darum, Zukunft zu gestalten, die Arbeitsplätze zu sichern und wirklich Wettbewerbsfähigkeit herzustellen. Ja, wir reden immer nur davon, dass es abwärts geht in Deutschland, in Europa. Es ist eine große Herausforderung. Ich will jetzt gar nicht von einem Problem reden. Ja, an der einen oder anderen Stelle ist es ein Problem. Nur, wir müssen halt auch wirklich was tun, wir müssen was wagen, wir müssen was anders tun als bisher und dann wird es auch was.
Genau, Stefan, es geht nicht abwärts mit unserem Land. Ich kann das nicht mehr hören. Es gibt natürlich Indikatoren, wo man sagen kann, aber wenn man jetzt mal die volkswirtschaftlichen Indikatoren sich anschaut, dann sieht das alles andere als schwarz aus. Es gibt Grauzonen, ja, aber wenn man sich unser Außenhandelsdefizit ansieht, ist es immer noch extremst positiv, sind immer noch großer Exporteur unserer Technologien. Aber natürlich, wenn man im Detail hineinguckt, gibt es Branchen, die Herausforderungen haben, angefangen bei Automobil und der E-Mobilität natürlich oder überhaupt der gesamten Mobilität. Also, aber es ist schon so. Ich sehe vor allem aber auch die Chancen, die wir haben. Und da stimme ich mit dir ja auch völlig überein, dass wir aufgrund auch des Fachkräftemangels und einer, sage ich mal, der jüngeren Generation nicht extrem leistungsorientierten Gesellschaft, so wie wir das noch erlebt oder wie wir noch ticken, ja. dass da natürlich Unternehmen eigentlich nur noch auf wenige zählen können, die wirkliche Wertschöpfung machen. Also ich nehme mal ein Beispiel. Ich bin ja Manager bei Bertelsmann gewesen und hat mir dann mein Vorstand erzählt, sagt er, weißt du, Gerald, ich weiß ganz genau, dass nur 10% in diesem Konzern verantwortlich für die Wertschöpfung sind. Der Rest, den ziehen wir so mit. Ich glaube, dass wir in 10 Jahren weit weniger als 5% haben, die Wertschöpfung haben. Und dann stellt sich nämlich wirklich die Frage, wer macht denn dann die Wertschöpfung? Also außer nur Administrationsgedöns. So, das ist die Not, in denen die Wirtschaft hineinschlittert, wenn sie heute sich nicht mit diesen neuen Technologien beschäftigt und sich eben nicht damit beschäftigt, wie sie das in ihre heutige Wertschöpfung bereits einsetzen können bzw. nutzen können, und um Learnings aufzubauen, um die Zukunft mitzugestalten. Das sehe ich ganz, ganz klar. Und damit werden wir ein großes Problem haben. Aber du bist mit vielen Unternehmen auch in Kontakt, ich auch, aber ihr macht ja auch viele KI-Projekte. Was ist so deine Beobachtung in den Unternehmen?
Also die Beobachtung ist, dass viele noch nicht wach sind. Mhm. Dass viele mittlerweile interessiert sind. Mhm. Und teilweise ehrlicherweise nicht investitionsbereit sind im Moment gerade. Ja. Und es ist auch wichtig, dass das Einführung einer KI in einem Unternehmen nicht bedeutet, dass man einfach ChatGPT oder was auch immer verwendet. Das ist für mich eine Standardsache. Das gehört sowieso dazu. Mhm. Aber davon rede ich eigentlich gar nicht, sondern es geht darum, dass man Unternehmensprozesse mit KI aufwertet, die halt bislang beispielsweise mit riesigen Excel-Sheets gemacht wurde, bei denen es zum Beispiel eine zentrale Person gab, die Herrschaft über diese Dateien hatte. Und wenn die halt nicht da ist, dann steht halt in diesem Prozess der Laden. Mhm. Und das schafft natürlich Probleme und Abhängigkeiten. Und was ich halt einfach sehe, ist, dass man mithilfe von KI und generell Algorithmen in der Lage ist, gerade das Mitarbeiterwissen, das natürlich dann, Stichwort Babyboomer und Verrentung, ist ein ganz großes Problem, dass ganz viele aus der Babyboomer-Generation in den nächsten Jahren in die Rente gehen, einfach dem Unternehmen verloren gehen. Und da geht es ja nicht darum, jemand anderem einen Arbeitsplatz wegzunehmen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich betonen möchte. Große Innovationen haben immer mehr Arbeitsplätze geschaffen als vorher. Es bedingt natürlich eine Veränderung, und klar ist auch, also ich sage meinen Kindern immer, lernt um euer Leben, weil der ganz entscheidende Punkt ist, was wir wirklich davontragen können, was wir nutzen können für uns als Menschen, ist Stand heute noch eine bestimmte Kreativität, die uns von den Maschinen unterscheidet. Mhm. Zumindest ist das noch der aktuelle Stand. Wenn wir jetzt über eine AGI sprechen, dann ist das eine andere Diskussion, vielleicht auch ein anderer Podcast und nicht das Thema für heute. Und das Wichtige ist aber, dass Unternehmen anfangen, ihre Prozesse, ihre Wertschöpfung auf Basis ihrer eigenen Daten und KI-Kompetenz aufzubauen und dieses Know-how zu nutzen, um wirklich Geld zu verdienen. Also nicht nur das Produkt an sich, sondern eben auch die Software, die damit dazugehört, die an Kunden geht einerseits, aber die auch im Unternehmen andererseits geliefert wird. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Nun haben wir, finde ich absolut zutreffend, Stefan, jetzt haben wir in den Unternehmen aber auch Menschen, Entscheider und Inhaber in den Geschäftsführungen, und da ticken nicht alle gleich, das wissen wir natürlich schon. Aber haben wir natürlich sehr viele Menschen, die sagen, ach ja, jetzt bleibt mir mal da mit ChatGPT weg, weil das ist ja mit dem Datenschutz und so weiter. Ich habe gerade heute wieder so eine Diskussion gehabt, wirklich, also die habe ich beraten und in der Nutzung der verschiedenen Tools auch eingeführt. Und ich fragte dann, wie weit seid ihr jetzt gekommen? Nee, das haben wir jetzt alles wieder eingestellt, weil das wollen wir nicht. Also da können wir, da geben wir unsere Daten nicht rein. Das wollen wir nicht. Ich sage, okay, gut, dann werdet ihr auch keine Lernkurve machen. Dann ist es halt so, dann werdet ihr mit Sicherheit den Profit so weitermachen, wie wir ihn bisher auch wieder gemacht haben. Und irgendwann kommst ja auch du als Chef ja auch in die Rente. Naja, dann gucken dann die anderen. Also ein Totschlagargument, ne? Wie geht ihr damit um mit dem Datenschutz?
Also Datenschutz ist ein ganz wichtiges Thema und es gibt wirklich gute Lösungen, das muss man ganz klar sagen. Das Interessante ist aber, dass viele Einkaufsbedingungen oft auch dazu führen, von den Unternehmen, vom Einkauf, Wenn man sich die durchliest, dann hast du wirklich 5 Kilometer Papier und da stehen dann zum Beispiel solche Passagen drin, wie Open Source ist nicht zulässig. Ja? Jetzt ist es so, dass die ganze KI-Software, als auch der Grundstock Python als Programmiersprache, ist natürlich alles Open Source, auch Linux ist Open Source und solche Sachen. Und das lässt sich alles umgehen. Das ist alles nicht das Thema. Wenn man dann argumentiert, dann ist das ganz schnell vom Tisch. Nur, das ist einfach das Grundsetting von vielen Unternehmen. Und meine Erfahrung ist halt, dass Unternehmen halt sich in ganz, ganz vielen Bereichen transformieren müssen, sich informieren müssen, was ist eigentlich Stand der Technik und dann halt einfach mal bestimmte alte Konventionen loslassen müssen. Das ist genauso wie das Faxgerät, bei dem das Papier aus dem Gerät rauskommt. Das ist halt echt Schnee von gestern und das ist einfach durch. Und genauso geht es auch in die Verwaltungen hinein. Fällt mir gerade das Stichwort Entbürokratisierung ein. Das ist ja nicht nur im öffentlichen Bereich relevant, sondern es ist ja auch in den Unternehmen relevant. Und einfach diese alten Zöpfe mal abschneiden, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und dann, ganz wichtig, sich dann halt auch Prozesse raussuchen und ganz genau anschauen, bei denen man halt auch wirklich mal in die Daten hineingehen kann, wirklich entscheiden kann, was Sache ist, sich die Daten genau anschauen und sich genau überlegen, was ist eigentlich das Kernproblem? Wir haben unter anderem einen Fall von Unternehmen, da hat sich herausgestellt, dass es ganz, ganz viele offensichtliche, oberflächliche Probleme gibt. Das eigentliche Problem war die unzuverlässige Supply Chain. Und das wiederum hat dazu geführt, dass wir einen Prozess mit einer KI abgelöst haben, der in der Vergangenheit mit Excel gemacht wurde. Diese Excel-Liste war sehr groß, sehr umfangreich, hatte eine Laufzeit bei einer Neuberechnung von mehreren Tagen. Wenn sie abgebrochen ist, mussten die Leute aus der Produktion heimschicken, über 100. Und wir haben mittlerweile eine KI, die Aufträge in Echtzeit umplant, stündlich, und genau guckt, wann kommt welcher Container an, wann kommt welche Ware an, wann kann ich das einplanen, wann kann ich welchen Auftrag vorziehen, wann kann ich welchen Auftrag wie zeitlich positionieren, weil, das ist ja auch eine interessante Erkenntnis, wenn zum Beispiel aus China ein Container in Hamburg im Hafen ankommt und du rechnest damit, naja, morgen könnte ich die Ware haben, ja, denkst du. Dann hast du vielleicht einen Ladekran, der ein Problem hat. Du hast vielleicht einen Streik mit Hafenmitarbeitern, mit der Entladung. Oder das Ding hängt im Zoll fest. Und dann kannst du vielleicht nochmal 4 Wochen warten. Also da bist du einfach äußeren Einflüssen ausgeliefert als Unternehmen. Und da musst du einfach lernen, dynamisch drauf zu reagieren. Und das ist etwas, wo halt eine KI sehr gut helfen kann. Das ist nur eines von vielen Beispielen.
Ja, es gibt unzählige solcher Beispiele, ne? Das sind aber auch sehr individuelle Anwendungsfelder, ne? Und das ist ja in jedem Unternehmen unterschiedlich. Was habt ihr denn noch, weil ihr ja sehr viele Projekte ja auch macht und mit Unternehmen und auch sehr viele Entwicklungsprojekte macht, was sind denn noch so Themen, die bei euch häufig aufschlagen seitens eurer Kundschaft?
Also die Basis unserer Erkenntnis aus ganz vielen Projekten in mittelständischen Unternehmen als auch Großunternehmen ist, dass die natürlich ein ERP-System in der Mitte haben. Dann haben sie vielleicht ein CRM-System. Und dann ist es so, dass du die Aufgabe hast, mit Hilfe einer KI einen bestimmten Prozess zu optimieren. Also als Beispiel eine Automatisierung von Einkauf. Ja, so. Wenn du ein Unternehmen hast, das 20, 30, 40, 50.000 Teile auf Lager hat, dann musst du dir mal die Leute in den Abteilungen, also gerade im Einkauf, anschauen, wie belastet die sind, den ganzen Tag irgendwelche Bestellungen machen zu müssen. Das ist wirklich Stress. Ja? Und auf dem Weg dorthin war es halt so, dass sich herausgestellt hat, dass die ERP-Systeme nicht flexibel genug sind, um eine Visualisierung anzubieten, um das Datenmodell so zu erweitern, dass man ein KI-System da direkt hineinkriegt. Und dann haben wir einfach festgestellt, es braucht eine weitere Säule in einem Unternehmen, die den Betrieb von unternehmensspezifischen Algorithmen und KI ermöglicht. Und das war die Geburtsstunde unserer Core-Plattform. Und die wird auch jetzt vom Bund und der EU gefördert, diese weiterzuentwickeln im Rahmen eines sehr großen Forschungsprojektes. sind wir auch mit einigen Universitäten verbunden. Da geht es auch sehr stark um resiliente Automobilindustrie. Es geht sehr stark um Gießereikontext zum Beispiel. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz in den Gießereikontext hineinspringen. Guss gilt ja als Schwerindustrie, dreckig, veraltet und so weiter.
Ja.
Mit dem Fazit, dass es heute keiner mehr machen will. Denkst du, überhaupt nicht. Also ja, es will keiner machen, aber es ist absolute Hightech. Und wenn man in einer modernen Gießerei war, da ist es absolut sauber. Da kannst du vom Boden essen teilweise. Also gut, mag vielleicht Ausnahmen geben, wo es halt auch mal wirklich auch dreckig ist, wo es halt nicht zu vermeiden ist. Aber insgesamt ist es überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was ich als Kind kennengelernt habe. Hintergrund am Rande, mein Vater war Gießereispezialist, deswegen kann ich da so ein bisschen was dazu beitragen.
Okay.
Und der Punkt ist aber, dass du heute Leute, also du hast massiven Fachkräftemangel, du musst aber eine Qualität liefern, die nie da gewesen ist. Wenn du dir zum Beispiel so ein Gehäuseteil anschaust von einem Elektromotor für ein Auto, das ist ein Wahnsinn. Du hast da dünnste Schichten und Gehäuseteile, also wirklich Hightech. Ja? Und das wird teilweise mit Röntgensystemen wird es auf Qualität geräumt. Da ist überall absolute Hightech und du hast aber das Problem, dass du die Fachkräfte nicht kriegst, die dann aber unterschiedliche Sprachen sprechen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was wir mit Hilfe von großen Sprachmodellen ermöglichen können. Das ist jetzt auch das, was wir konkret auch als Produkt haben, dass wir In-house-GPT-Systeme anbieten, die es den Mitarbeitern ermöglichen, ganz konkret Fragen zu stellen an sehr komplexe Handlungsanweisungen, Arbeitsanweisungen, und zwar in vielen Sprachen das ermöglicht. Und das ermöglicht natürlich.
Und darf ich da gleich einhaken? Das läuft auf deutschen Servern, also datenschutzkonform und DSGVO-konform. Und mit welchem Sprachmodell arbeitet ihr?
Sowohl als auch. Also wir arbeiten da mit GPT-4. Und zwar ist es so, das ist OpenAI-Technologie, die wir da unter der Motorhaube einsetzen. Allerdings GDPR-konform, also GSDVO-konform, über Microsoft Azure Cloud, weil nämlich Microsoft Azure zum Beispiel in Frankreich und in Schweden GPT-4-Modelle hostet, die definitiv GDPR-konform sind, das garantiert Microsoft und übrigens auch in der Schweiz. Und die kann man nutzen. Die andere Variante ist, die wir nutzen, wenn es ganz besondere Sicherheitsanforderungen gibt, dass wir eigene LLMs betreiben, die hier eingesetzt werden. Und da geht es unter anderem auch um, also die Technologie dahinter sind Retrieval Augmented Generation Systeme, die es ermöglichen, Mitarbeitern auf interne Unternehmensinformationen zugreifen zu können und wirklich Antworten zu kriegen, die halt auch wirklich beweisbar mit Quellenangabe ausgegeben werden, sodass man eben nicht sagen kann, da wird irgendwie halluziniert, sondern das sind halt Informationen, auf die man sich verlassen kann. Und das sind alles solche Dinge, die halt wirklich sehr, sehr praxisnah, sehr nützlich sind und eine deutliche Verbesserung bringen, beispielsweise wenn man so ein System nutzt, um Knowledge Bases in Unternehmen oder irgendwelche großen Normtexte und so reinmacht. Wir machen zum Beispiel auch Systeme, die Ausschreibungen deutlich einfacher gestalten, also bei denen der zeitliche Bedarf von Spezialisten, solche Ausschreibungen zu bearbeiten, deutlich reduziert wird.
Ja.
Und das sind alles solche Praxisbeispiele, bei denen man ganz, ganz viel tun kann. Und da gibt es sich natürlich klassisches Machine Learning einerseits, Deep Learning und so weiter und so fort. Und aber die Entwicklung der großen Sprachmodelle, das geht Hand in Hand.
Ja.
Und das können wir halt alles bei uns auf dieser Plattform betreiben, die dann halt es deutlich einfacher macht, verschiedenste Use Cases, also Anwendungsbeispiele oder Anwendungsprozesse in ein Unternehmen zu bringen und dann wirklich mit einer einheitlichen Benutzeroberfläche auszustatten, eben auch den Anwendern Apps zur Verfügung zu stellen und halt auch Berechtigungskonzepte, das ganze Thema.
Das macht ihr wahrscheinlich mit den Microsoft-Apps dann, ne? Oder?
Nee, das ist wirklich Bestandteil unserer Core-Plattform.
Ja. Der Core-Plattform,
genau,
okay.
Richtig, ja. Und das ist ja auch das, was dann auch gefördert wird. Das ist ja auch die Förderungsgrundlage.
Ja, das ist super. Also das ist ja insofern klasse, dass das jetzt einfach auch mal Zuhörerinnen und Zuhörer in den Unternehmen einfach mal hören. Also Leute, es gibt Lösungen mit dem Datenschutz. Ja, also große Botschaft. Die meisten wirklich, die sagen, ich will mich damit nicht mehr beschäftigen, auch wenn ich es geil finde und privat den ganzen Abend nutze zu Hause. Aber im Unternehmen herrschen die Datenschützer und die IT, die dann sowas dann häufig platt machen, wenn eben solche Kenntnisse nicht da sind und solche Lösungen vor allem auch nicht da sind. Ja, deswegen ist das nochmal ganz wichtig. Also super, Stefan, dass du da Insights lieferst, wie ihr das macht. Jetzt ist es ja so, das erlebe ich. Also ich werde sehr häufig gerufen. Für Impulse, für Knowledge, für Scientific, für irgendwie mal ein paar fachkundige Hardcore-Infos dann irgendwie rüberzuschieben, so als Erstinformation für sehr viele Unternehmen. Und dann fragen die mich nachher so, das war ja alles super, was du da erzählt hast und so, ne? Und finden wir auch toll und wir würden auch gerne mehr machen. Und dann kommt immer so die Frage, was machen wir jetzt? Also wie macht man jetzt mehr? Jetzt gibt es
Guter
unterschiedliche
Punkt, ja.
Ansätze, ja, also jeder hat unterschiedliche Ansätze. Ich habe meinen Ansatz, jetzt würde ich mal da lasse ich auch gleich Einblicke rein, aber wie macht ihr das? Weil ihr habt mit Sicherheit dasselbe Thema auch, oder? Also ihr werdet ja nicht erst angerufen, wenn jemand sich 5 Jahre mit KI beschäftigt hat, gesagt hat, und jetzt brauchen wir die Core-Plattform und
Ja,
was
genau.
kostet die?
Ja, genau. Nee, um das geht es auch gar nicht. Das ist gar nicht der Punkt. Das ist eher so ein Beiwerk und es hilft Unternehmen halt, Lösungen überhaupt erstmal und das sehr schnell in einem Unternehmen überhaupt in Betrieb zu nehmen und zu verbreiten. Gesehen davon ist es auch interessant in der Zusammenarbeit mit Forschung, also gerade Lehrstühle, die halt in Forschungsprojekten zusammenarbeiten mit Wirtschaftsunternehmen, weil wenn so ein Forschungsprojekt gemeinsam läuft und dann endet es irgendwann, dann ist es so, dass die Doktoranden und Doktorandinnen oder wie auch immer,
Weg sind.
natürlich dann was anderes machen, dann einfach weg sind, dann ist es so, dass oft auch die Erfahrung fehlt, produktionsfähigen Code zu schreiben. Also die Prototypen, die laufen dann vielleicht schon, aber ob die 24/7 Follow the Sun laufen und das über Jahre hinweg, das ist noch die Frage. Und du brauchst halt jemanden, der sich dann halt darum kümmert. Und das ist halt auch ein Problem, das die Core-Plattform dann halt löst, das haben wir festgestellt. Das war jetzt nicht die Absicht, sondern das war dann irgendwann mal die Erkenntnis, dass das eigentlich ja genau diesen Nutzen ist, dass wir halt mit diesen Hochschulen dann zusammen diese Apps entwickeln, produktionsreif machen und dann eben auch dafür sorgen, dass diese Apps dann halt bei den Unternehmen über die ganzen Jahre laufen und von uns dann halt auch gewartet werden. So, und jetzt komme ich aber zu dem eigentlichen Punkt, nämlich der Frage, und was machen wir jetzt? Das heißt, wenn wir als Unternehmen daherkommen und sagen, ah, KI wäre halt schon ein Thema, aber was machen wir denn? Dann ist es ganz wichtig, zunächst mal eine ganz einfache Sache zu machen. Also wichtig ist es bei einer Einführung einen klaren Prozess zu haben und ganz am Anfang sich verschiedene Use Cases zu überlegen. Anwendungsfälle, ist, glaube ich, besser verständlich. Anwendungsfälle zu überlegen, die wirklich ganz konkret nützlich sind, die also wirklich im Alltag helfen und die halt auch wirklich in der Lage sind, ein Kernproblem, das ich im Unternehmen habe, besser zu machen.
Darf
Ja,
ich
ganz, ja,
kurz
gerne,
klein,
ja.
genau meine Erfahrung spiegeln? Genau das ist es. Also irgendein schlauer Mensch aus Amerika hat mal Ende letzten Jahres gesagt, 2024 wird das Jahr der Anwendungsfälle im Bereich der KI.
Kann ich bestätigen, ja.
Ja,
Das kann ich bestätigen.
ich kann das auch absolut bestätigen. Es gibt keine Diskussion, keinen Vortrag, nichts, wo es nicht darum geht. Aber wie findet man diese Anwendungsfälle? Also, wie findet man im Unternehmen die Anwendungsfälle? Vor allem, wie finden die Leute, die Mitarbeiter und die Führungskräfte ihre Anwendungsfälle? Weil wenn sie, die meisten sagen ja, sie wissen ja noch nicht mal, was ChatGPT kann.
Ja, und das geht es auch gar nicht, weil der Punkt ist, also erstens mal geht es nicht um ChatGPT und zweitens geht es nicht darum, KI zu verstehen. Wir haben gerade so in unseren Anfangsjahren versucht, den Leuten beizubringen, näher zu bringen, wie KI funktioniert. Und irgendwann haben wir das dann gelassen, weil wir festgestellt haben, dass das eine schwere Aufgabe ist, einerseits. Was jetzt nicht heißt, dass wir uns vor schweren Aufgaben scheuen. Nur jetzt geht es um die Nützlichkeit. Es nützt halt nichts. Ja? Also da wird nichts besser. Und wenn ich jemanden frage, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert, da wissen auch die wenigsten, wie das genau funktioniert. Die fahren halt. Ja? Und das ist einfach so diese Erkenntnis in diesem Fall. Wichtig ist, dass man einen Prozess hat. Wichtig ist, dass man auch Daten hat. Wenn man sie nicht hat, dass man sie auch wirklich sehr zeitnah auch bekommen kann. Gerade im Produktionsunternehmen ist das ein Riesenthema. Und wir haben da zum Beispiel Spezialisten, die dann eben auch in der Lage sind, direkt an die Anlagen ranzugehen und zum Beispiel diese sogenannten OPC-UA-Gateways, das sind so die Standardschnittstellen zu den Maschinen, beziehungsweise dann, wenn es ältere Maschinen sind und die das dann noch nicht haben, dann so auszustatten mit Sensorik, dass das eben auch wirklich die Daten generiert, die man braucht. Das ist aber auch so ein Punkt, der schon Teilbestandteil eines Projektes ist. Wenn es jetzt um die Produktion geht, wenn es um organisatorische Themen geht, also im Verwaltungsbereich, Einkauf, Vertrieb, was auch immer, dann hast du natürlich deine bestehenden Systeme. Also ERP-System zum Beispiel eignet sich hervorragend, um beispielsweise Vertriebsprognosen, Abverkaufsprognosen und solches zu tun. So, und jetzt kommen wir aber wieder auf den Punkt zurück. Wir haben ein spezielles Modell. Wir nennen das AI Model Canvas. Das ist etwas, was wir nutzen, um die verschiedenen Perspektiven eines Anwendungsfalles überhaupt mal mit unseren Ansprechpartnern in so einem Projekt zu ermitteln. Das machen wir immer ganz, ganz am Anfang. Und das ist auch eine Sache, die wir, wenn wir jetzt jemanden kennenlernen, auch mal so als Kennenlernen-Investitionen in Unternehmen geben, dass die einfach auch lernen, wie wir arbeiten. Und das kostet dann nichts, sondern wir investieren dann halt auch in solche Beziehungen hinein. Und da trennt sich dann die Spreu relativ schnell vom Weizen. Das heißt, wir entwickeln gemeinsam diese Ideen. Bei denen geht es wirklich darum, welches Problem habe ich, welches zentrale Problem löse ich damit? Also nicht wirklich, also ich weiß nicht, sagt dir das Thema Theory of Constraints was? Ja? Das heißt, das Thema, das ist ein total interessantes Thema. Das heißt,
Mir ja, Stefan, aber ja. Vielen Zuhörern nicht. Kannst du das kurz erörtern?
Richtig, genau. Also es geht auf einen Physiker zurück, der sich ein Kernproblem von einem befreundeten Unternehmer angeguckt hat. Und der hatte eine Methode entwickelt, um auf einem Blatt Papier bestimmte Probleme einer Organisation zu visualisieren. Und dann war dann immer die Frage dabei, ja, und auf welcher Basis oder welche, was ist die Ursache dieses Problems, ja? Und das Interessante ist, wenn man dieses Netzwerk mal durchgeht und von jedem einzelnen Problem die Ursache sich überlegt, dann wird man sehr schnell feststellen, dass es Knoten gibt, die da zusammenlaufen. Und in der Regel läuft es immer auf ein Kernproblem raus. Das heißt, die Ursache aller dieser folgenden Probleme. Und das sollte man dann lösen. Und das findet man eigentlich auch relativ schnell. Wichtig ist, dass wir halt von außen kommen. Das heißt, wir haben einen Blick von außen. Und wenn man sich jetzt mit der systemischen Denkweise auseinandersetzt, dann wird man immer feststellen, ein System selber kann sich nicht so analysieren, dass es wirklich den blinden Fleck sieht. Mhm. Deswegen heißt es ja auch der blinde Fleck. Ja. Mhm. Und wenn jemand von außen drauf schaut, dann sieht er Dinge, die halt jemand, der den ganzen Tag in dieser Organisation, in dieser Struktur, in diesem System arbeitet, halt nicht sieht. Ja, das ist einfach das Problem. Kleiner Seiteneffekt am Rande, da gibt es ein ganz, ganz altes, witziges Video mit so einem Gorilla, der durchs Bild läuft. Ja. Also, aber ist egal, einige werden es vielleicht kennen. Und wenn man sich auf was anderes fokussiert, in diesem Video läuft dann wirklich so ein Gorilla durchs Bild. Und die meisten, die Aufgabe haben, auf diese Spieler in diesem Video zu gucken, die nehmen gar nicht wahr, dass dein Gorilla durchs Bild läuft. Die sehen das gar nicht. Ja? Ja. Total faszinierend. Und auf jeden Fall ist es so, dass wir halt in einem gemeinsamen Workshop dann sehr schnell auf Lösungen unterschiedlicher Art kommen, diese dann auch in der Reihenfolge priorisieren und dann sagen, okay, damit fangen wir jetzt dann mal an. Und es ist halt auch wichtig, dass ich halt am Anfang oder relativ am Anfang Daten habe und vor allem auch überprüfen kann, wie gut ist es denn eigentlich? Also man muss zum Beispiel, wenn man KI einsetzt, immer realisieren, dass eine KI immer Fehler machen wird. Und wenn ich beispielsweise hergehe und sage, also ich brauche schon 99,9% Entscheidungsqualität, dann ist eine KI würde ich mal sagen, eher nicht so geeignet. Ja? Wenn ich aber beispielsweise heute eine Entscheidungsqualität habe von 80% oder 70% durch Menschen gemacht, dann kann ich mit einer KI ohne weiteres besser werden. Also beispielsweise, wenn ich Bestellungen automatisiere und ich mache das heute auf Basis von menschlichen Entscheidungen, dann werde ich immer mit einer KI besser liegen, weil ich eine ganz andere Grundlage habe und eine ganz andere Informationsdichte und eine ganz andere Anzahl an Entscheidungsdimensionen, die ich damit einfließen lassen kann. Und da bin ich immer überlegen, wenn ich die Grundregeln richtig gemacht habe. Ne? Mhm. So. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und die Wichtigkeit ist auch, dass man am Anfang ein sehr kleines Projekt macht, um überhaupt mal zu beweisen, dass es funktioniert, was man sich da so zurechtgelegt hat. Ja? Das heißt, es wird ein kleines fünfstelliges Projekt in der Regel, ein sehr kleines fünfstelliges Projekt, um wirklich zu sagen, okay, das, was wir da überprüfen, also was wir vorhatten, das funktioniert wirklich. Mhm. Dann geht es in den eigentlichen Prozess, Implementierungsprozess hinein. Das heißt, dann implementiert man das durch, um es wirklich in das Unternehmen hineinzubringen. Und zwar mit einer Basisimplementierung, die für die Anwender das erste Mal nützlich ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Weil es ist ganz, ganz entscheidend, dass ich die Anwender von Anfang an mit einbeziehe und auch wirklich so schnell wie möglich das Anwenderfeedback bekomme, dass ich dann in eine zweite Iteration gehen kann, bei der ich dann in der Lage bin, die in der ersten Iteration aufgestellten Thesen zu überprüfen und dann einfach einen Feinschliff zu geben. Und so führt es dann zu einer kontinuierlichen Verbesserung.
Ja, ja und du hat beginnst sich bewährt. Das hat sich bewährt. Ich kann dem nur zustimmen. Du hast, also wir haben eine ähnliche, sehr ähnliche Vorgehensweise. Also was beiden gemeinsam ist, ist halt einfach das deduktive Vorgehen, also vom allgemeinen KI-Thema zum speziellen Thema zu kommen. Für einzelne Funktionsbereiche im Unternehmen. Und ja, und das ist absolut erfolgreich, so vorzugehen. Ne? Also die meisten, also zu sagen, der CEO holt jetzt einen CTO dazu und dann noch irgendwo den Betriebsrat und die und so weiter. Und jetzt will man die groß umfassende KI-Lösung versuchen zu implementieren, wird scheitern. Es wird scheitern.
Ja? Das wird definitiv scheitern. Ja. Was mir vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, ist mal die These in eine andere Richtung auch zu beleuchten. Das heißt, zu sagen, naja, das mit der KI, das ist jetzt ein Hype, das geht alles wieder vorbei, das wird sich schon wieder beruhigen. Ja? Und vielleicht ja. auch so die These, ach Gott, ich habe jetzt noch 10 Jahre bis zur Rente, also ich fange jetzt damit nicht mehr an. Mhm. Was würdest du denn dazu sagen? Also ich habe da eine ganz klare Antwort.
Also ich habe auch eine ganz klare Antwort. Wenn das deine Haltung ist, solltest du dich mit dem Thema wahrhaftig nicht beschäftigen. Aber dann solltest du zumindest, wenn du Verantwortung hast, jemanden delegieren, dieses Thema, der sich damit beschäftigt. Weil wer unlustig ist, den muss man nicht lustig machen. Das gelingt dir nicht, sonst wirst du Comedian und nicht Manager oder Berater oder IT-Mensch. Das ist so das Erste, was ich sage. Das Zweite ist, darüber würde ich jetzt nochmal nachdenken, weil, und das gelingt mir in der Regel immer, wenn ich irgendwie ein paar Zahlen zeige, wie exponentiell, du hast es am Anfang angesprochen, wie exponentiell Wachstum in diesem Sektor ist, aus verschiedenen Perspektiven, da kannst du die Augen nicht mehr zumachen.
Und man muss ja mal zeigen, in welcher Position wir in dem exponentiellen Wachstum wir sind.
Am Anfang.
Ja, schon, aber jetzt steigt es richtig an, ja. Also,
ja.
Jetzt wird richtig krass,
ja. Ja, und Kerzen gerade und nicht irgendwie. Genau. Genau. Ja. Also, das überzeugt viele. So, aber ich sehe auch nicht meinen Job darin, jetzt Menschen oder Organisationen zu überzeugen. Das macht wenig Spaß. Am liebsten suche ich schon so nach einer Person dann im Unternehmen, die dann einen sich als Treiber versteht, die einfach Bock auf das Thema hat, ja, und sagt, das so mit reintreibt. Also da mache ich sehr gute Erfahrungen. Das muss gar nicht im Management sein, schon gar nicht im Top-Management. Und dann komme ich dazu und dann reden wir und dann arbeiten wir und dann tauschen wir uns aus und ich zeige Möglichkeiten, aber auch Grenzen und dann spricht sich das schon wie ein Lauffeuer herum und dann kommt meist schon der CEO und sagt, er hätte da was gehört.
Naja, ganz klar. Ja? Wobei ich zwei Dinge anmerken möchte. Das eine ist, dass einfach die Verantwortliche, also diejenigen, die Rahmenbedingungen, also sprich Gesetze und so weiter, zu verantworten haben, denen ihre Aufgabe ist es, da spiele ich jetzt auf den sogenannten Europäischen AI Act an, eine verlässliche und pragmatische Lösung zu schaffen. Ich glaube, es ist völlig klar, dass wir Regeln brauchen. Wir haben auch im Straßenverkehr Regeln. Das hat sich absolut bewährt. Und wir brauchen auch im Bereich der Daten und der KI Regeln. Ganz wichtig ist es aber auch, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, die die Unternehmen nicht völlig mit ganz großen Fragezeichen im Stich lassen, sondern dass die ganz klar wissen, okay, es ist einfach zu machen und wir legen jetzt los und wir müssen halt auf dieses, jenes selber achten, Klarheit schaffen und zwar so schnell als möglich. Und zum anderen ist ganz klar gesagt, wenn wir in einem globalen Wettbewerb uns sehen und da sehe ich uns schlicht und einfach und wir haben ganz, ganz tolle Unternehmen, die wirklich Weltspitze sind in ihren Produkten, in ihren Leistungen. Ergänzend möchte ich dazu sagen, dass halt eine KI dazu wirklich wettbewerbsentscheidend ist. Und global wird das so gesehen. Und egal, ob man jetzt selber dieser Ansicht ist oder nicht, solange das global so gesehen wird, solange ist das so. Ja. Und daran müssen wir uns messen lassen.
Ja, und vor allem, wir Menschen sind ja nicht darauf getriggert und schon gar nicht genetisch darauf gepolt, die hundertprozentige Wahrheit, also permanent die hundertprozentige Wahrheit um uns herum zu haben. Also ich denke ganz konkret, selbst wenn ein ChatGPT natürlich Fehler macht und komische Texte rauswirft, heißt das ja nicht, dass die Technologie blöd ist. Oder wenn ein selbstfahrendes Auto, sag ich mal, in 100.000 Fällen einmal gegen eine Laterne fährt, dann ist das zwar nicht lustig, aber auch da passiert ein Fehler und deswegen ist das selbstfahrende Auto nicht schlimm oder schrecklich. Ja? Wir Menschen machen viel häufiger Fehler als jetzt die Technologie. Das weiß man aus der Automobilproduktion von Montagerobotern beispielsweise an Produktionsstraßen, ne? Bei VW, Mercedes und so weiter. Die machen keine Fehler mehr.
Ich möchte da auf einen ganz wesentlichen Punkt kommen und zwar die Einstellung in der Zusammenarbeit mit einer KI. Also ich würde mal so sagen, die KI als Kollegen zu akzeptieren, als Helfer, ist ein ganz wichtiger Punkt. Das verändert aber auch so ein bisschen die Denkweise. Und das kann ich sehr schön bei uns zum Beispiel auch festmachen. Bei uns ist zum Beispiel ChatGPT und andere LLMs sind Daily Business. Es geht nicht ohne. Aber, und das ist der ganz wesentliche Punkt, wir schalten ja unser Gehirn nicht ab deswegen, sondern wir nutzen das als verlängerten Arm, eine ganz andere Produktivität an den Tag zu legen als ohne. Übrigens, auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt bei der Entwicklung von Software ist KI, ne, um Fehler zu finden und Ähnliches, die Qualität zu steigern. Und was ich sagen kann, ist, dass zum Beispiel gerade in der Entwicklung von Texten, das ist ja ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, es definitiv nicht so ist, dass ein ChatGPT das Maß aller Dinge ist, sondern mit ChatGPT kriegt man viele Ideen, man kommt vielleicht in eine bestimmte Richtung. Und in der Tat ist es so, wenn man jetzt Texte nach außen gibt, dann ist es so, dass diese Texte, die wir rausgeben, zum Beispiel über unser Unternehmen, die sind menschengemacht. Und wir haben wirklich dort Leute, die das gut können, weil man es Stand heute spürt noch, wenn so ein Text aus der Maschine kommt, vielleicht so ein erklärender Text, dann ist das total okay, wenn ich den aus ChatGPT generiere und dann halt verwende. Aber die, wie soll ich sagen, diese Seele in einem Text, das ist halt im Moment noch sehr, sehr menschlich. Das ist ganz klar, ob sich das mal ändern wird, das weiß ich nicht. Nur, und das ist der ganz wesentliche Punkt, sowas entsteht heute nicht nur ausschließlich aus menschlichen Ideen, sondern es ist ein Hand in Hand. Und wer zum Beispiel Texte erstellt, der kann das sehr, sehr gut mit einer KI-Unterstützung tun. Und das erhöht die Produktivität um ein Vielfaches und steigert auch die Qualität. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Nur mal so ein Beispiel am Rande.
Also absolut, absolut. Und da gibt es mittlerweile auch Studien, selbst vom MIT, Harvard University, Stanford, also die wirklich die großen Forschungsinstitutionen, die mit viel Geld und viel Wirtschaftspower da rangehen, die einfach auch die erkenntnisleitende Frage gestellt haben. Also kann KI in Form eines Sprachmodells in der Anwendung mit ChatGPT tatsächlich Produktivität erhöhen? Es gibt überhaupt keine Frage. Ja, es erhöht die Produktivität. Es gibt überhaupt keine Frage und das ist weltweit so. Es ist unabhängig vom Kulturkreis, weil wir alle dieselben Aufgaben und Themen oder ähnliche Themen haben. Ja, klar, also in Südafrika hat andere Themen jetzt, aber auch da müssen Briefe geschrieben werden. Ja, genauso wie in Berlin und in Mannheim. Also Produktivität ist da. Und zweitens haben Sie auch festgestellt, über beide Studien hinweg, und eine McKinsey-Studie hat das jetzt auch bestätigt, dass auch die Qualität besser ist. Also die Qualität des Geschriebenen ist besser als das des Menschen. So, und jetzt kommt noch etwas. Pass auf, jetzt kommt das Vierte. Das hat die Boston Consulting Group weltweit mit einer repräsentativen Umfrage von 6.000 Unternehmen festgestellt, dass selbst die Motivation von Mitarbeitern in Unternehmen mit der Nutzung von ChatGPT steigt. Das ist eine Nummer. Das heißt, eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, das ist eine Wunderwaffe, die all unsere Probleme löst, von der Motivation oder von der Demotivation hin zur Unproduktivität, aber es ist hochgradig disruptiv und die Sekundäreffekte, wie beispielsweise Mitarbeiterzufriedenheit, die sind noch gar nicht alle aufgedeckt, ja, weil sie noch gar nicht erforscht sind. Ne? Also, völlig klar. Also ich will nicht das Loblied der KI singen, nicht falsch verstehen, aber es gibt hartes Material, hartes Zahlmaterial, das deutliche Hinweise gibt und mittlerweile sogar zu einer evidenten Aussage trifft, KI fördert Produktivität. Nicht in jedem Bereich, nicht für jede Aufgabe, nicht für alles. Und jetzt muss ich aber darf ich noch die Medaille einmal umdrehen? Weil du bist ja eigentlich der Gast, ich will ja gar nicht so viel reden. Aber ich möchte einmal die Medaille umdrehen. Ja, man verwendet natürlich auch erstmal ein wenig mehr Zeit, um sich mit diesen Tools zu beschäftigen, ne? Oder auch mit den Workflows, Prozessen, Aufgaben und Technologie zu beschäftigen. Ja, man investiert erstmal ein wenig mehr Zeit, bevor die Produktivität einsetzt, aber dann setzt sie ein.
Genau, das ist richtig, ja.
Punkt. So, und
das ist so.
Ja, das ist einfach so. Und da. Genau, wir beide sagen, das ist so, dann ist das so.
Nee, das will ich jetzt gar nicht sagen. Ich kann es halt wirklich in Beispielen beweisen. Und was ich sagen kann, was die großen Sprachmodelle uns bringen, ist ganz einfach Folgendes, dass wir in der Lage sind, Prozesse zu automatisieren, die bisher ausschließlich Menschen vorbehalten waren. Mhm. Und jetzt vielleicht zu unserem Hintergrund ist, wir haben halt Leute, die halt jahrelang in dem Bereich der großen Sprachmodelle in USA als auch in Kanada geforscht haben. Mhm. Und zwar bevor es sozusagen dieses Coming Out von ChatGPT gab. Und das ist halt für uns ein Vorteil, weil wir halt wirklich eine fundierte Basis haben. Das ist sehr angenehm, weil ich Leute bei mir im Team habe, die wirklich wissen, wovon sie sprechen. Mhm. Und wir das halt wirklich zum Nutzen der Unternehmen in den Unternehmen einsetzen können. Und man kann die großen Sprachmodelle für Dinge einsetzen, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie variabel das ist. Ja? Also bis hin zu einer Erkennung von irgendwelchen Textkomponenten aus Belegen, weiß der Kuckuck was, die man halt früher mühselig sich überlegt hat, wo ist denn jetzt die Anzahl der Produkte und wie heißt das Produkt und was ist der Preis von dem Produkt? Also jetzt mal ein ganz banales Beispiel, ja. Das sind ja Dinge, die sind ja alle schon gelöst, aber nur mal, um das ein bisschen plastisch zu machen, und das schiebst du heute in ein Sprachmodell rein und ziehst du die Daten raus, ja. Oder auch zum Beispiel die Erkennung von eingehenden E-Mails, ja. Da kannst du Sachen machen, ja, um Supportfälle zu bearbeiten, um Automatisierung zu machen, um zum Beispiel zu unterscheiden, ob jetzt da eine E-Mail reinkommt, die im Bereich einer Nachfrage einer bestehenden Bestellung ist oder eine Reklamation oder weiß der Kuckuck was, oder ob der jetzt gut oder eher schlecht gelaunt ist. Das sind solche Dinge, da kannst du so krasse, nützliche Dinge machen und die Leute gerade im Supportbereich oder Customer Care Bereich so entlasten und dann wiederum auf der anderen Seite bei den Antworten für die Leute, die im Customer Care sitzen, den Werkzeuge an die Hand geben, mit denen die wirklich Antworten produzieren in einer Geschwindigkeit, die halt auch belastbar sind, sodass der Kunde halt nicht so ein langes Ping-Pong hin und her hat, sondern wirklich halt schnell eine Antwort kriegt. Das ist wirklich nützlich.
Absolut, ja. Also ich merke gerade, lieber Stefan, unser Dialog hier rechtfertigt den Untertitel dieses Podcasts Zukunft der Digitalität. wie kaum ein anderer. Das freut mich natürlich besonders. Also ja, und wir sind natürlich in der Zeit auch schon vorangeschritten. Also ich lasse das gerade so in den letzten 2 Minuten nochmal, als du sprachst, nochmal rekapitulieren. Was haben wir jetzt dem Zuhörer und der Zuhörerin da schon jetzt mitgegeben? Also ich glaube, so Fazit ist wirklich ein sehr etabliertes, elaboriertes Vorgehen in der Einführung von KI im Unternehmen, nämlich ein wirklich sehr deduktives, vorsichtig aufgabenorientiertes Vorgehen, ne? Dass Technologie natürlich ein Hilfsmittel, ein Werkzeug ist letztendlich, aber auch drittens, dass unglaubliche Produktivitätsvorsprünge da sind, die man nutzen kann, aber eben nicht sofort, sondern man muss erstmal so eine Lernkurve beginnen, die aber, wie du am Ende gesagt hast, mit überraschenden Ergebnissen sehr, sehr steil verlaufen kann, also sehr schnell passieren kann. Dass man also, wenn man sich damit beschäftigt, innerhalb von wenigen Tagen sehr motiviert ist, dann sich mit diesen Möglichkeiten weiter zu beschäftigen. Und dann kommt es natürlich fünftens nur noch darauf an, diese beiden Welten, also diese individuelle Nutzenperspektive mit der unternehmerischen Aufgabenerledigungsperspektive zusammenzubringen, um daraus dann mit einem Unternehmen wie das eurem beispielsweise dann an größeren Lösungen zu denken und zu arbeiten.
Genau.
Also das ist riesig. Und sechstens, not to forget, es gibt eine Lösung für deutschen Datenschutz in der Nutzung von Sprachmodellen in Deutschland. Nicht vergessen.
Definitiv, weil, ja. Also es gibt verschiedenste Lösungen.
Ja.
Es gibt kein Argument dagegen aus dieser Richtung.
Super. Habe ich was vergessen, Stefan?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass das, also am Ende des Tages entscheiden die Zuhörer, ob wir was vergessen haben. Weil wir natürlich selber, wir zwei bilden jetzt natürlich aus systemischer Sichtweise auch ein gemeinsames System. Ja,
ja.
Wir sehen unseren blinden Fleck natürlich auch nicht.
Ja, aber trotzdem. Also ich meine, das ist jetzt ja ein relativ, sag ich mal, vom Inhalt her schon, ja, eher auf, sag ich mal, verständliches Niveau, ne? So, und ich finde das toll, dass Menschen dann einfach auch uns zuhören und einfach so ein bisschen durch den Türspalt durchhorchen. Die müssen das ja nicht toll finden. Die können ja auch sagen, die gehen wieder zurück und sagen, ich habe das nie gehört.
Kann man machen. Also aber ich freue mich, wenn die Leute das nützlich finden. Das ist ganz einfach, wenn jeder für sich was rauszieht.
Und die stoßen die Tür auch auf, Stefan. Ja? Deswegen gibt es natürlich deine Kontaktdaten auch in den Shownotes unten. Mit LinkedIn-Profil und so weiter. Wir besprechen noch, was da so alles drunter kommt. Und ansonsten, wenn ihr Hinweise, Fragen habt, das Gespräch gerne fortführen wollt mit uns gemeinsam, dann einfach eine Info. Unten findet ihr die Kontaktdaten mit einem Formular von mir. Einfach kurz Nachricht hinschicken und dann nehme ich das auf und greife es auf. Und last but not least, nicht vergessen, 5 Sterne in den jeweiligen Kanal. Wahrscheinlich wird es ein Apple-Kanal sein oder ein Spotify. Zu hinterlassen, gerne mit einem Kommentar und wir freuen uns natürlich über jegliches Feedback und leitet uns, also nicht uns, aber leitet den Podcast als Audio gerne weiter an Menschen, denen wir damit helfen können, sich mit dem Thema zu beschäftigen. An dich jetzt erstmal, Stefan, ein riesen Dank und dir gebührt das letzte Wort, denn du bist der Stargast hier.
Oh, Dankeschön. Immer schön demütig bleiben, denke ich mal. Auf jeden Fall ist es so, dass ich mich ganz herzlich für die Einladung bedanke. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß, mit dir dieses Gespräch zu führen. Und ich möchte auch nochmal an die Zuhörer vielleicht einen Satz richten. Ich freue mich sehr auf eine Bewertung. Und vor allem noch mehr freue ich mich um Kommentare, um herauszukriegen, ob wir interessante Themen getroffen haben, vielleicht auch Anregungen bringen, was wir vielleicht noch thematisieren sollten. Ganz herzlichen Dank.
Michael Jackson, die letzte Tour von Michael Jackson hätte geheißen in London, That's it. That's it. In dem Fall, lass uns weiterleben und das noch besser als je zuvor. Vielen Dank nochmal, Stefan.
Ganz lieben Dank.